So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Guten Tag zusammen. Die drei Profiligen haben sich ja jetzt schon mehr oder weniger in die Sommerpause verabschiedet. Da ist natürlich noch ein bisschen Relegation zu spielen. Es stehen noch Pflichtspiele an insgesamt, aber wir machen heute zum Saisonabschluss bei Fußball in Zeit wieder so eine kleine gemischte Tüte. Das bietet sich immer an, wenn die Ligen durch sind. Wir schauen im Prinzip einmal auf alles. Also Schalke, Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg und das im Schnelldurchlauf. Wir starten mit einem etwas größeren Schalke-Block. Das hat gleich zwei Gründe. Auf der einen Seite ist auf Schalke halt so viel los, so viel passiert in dieser Spielzeit, dass man selbst für Schalke-Verhältnisse sagen kann, mein Gott, war das desaströs, mein Gott, war das dramatisch, und das ist alles noch vorsichtig beschrieben am Ende des Tages. Jetzt wird entschalkt. Es ist immer schalkig, jetzt wird entschalkt auf Schalke. Und was das bedeutet, unser Schalke-Experte Andi Ernst erklärt es uns heute.
Ja, Glück auf.
Und Andi, du bist ja wirklich der Wetten, das Gast von Fußball in Zeit regelmäßig. Du hast noch einen Termin später. Genau. Das heißt, wir schieben den Schalke-Block vor, reden ein bisschen intensiver über das, was jetzt die letzten Tage auf Schalke los war. Und dann gehen wir zum Rest der ganzen Pott-Fußball-Party. Und mit wem rede ich dann noch, fragt ihr euch zu Recht, wenn Andi den Raum verlassen hat. Funk-Sport-Nachrichtenchef Martin Herms ist hier.
Hallo zusammen.
Wir gehen im Prinzip einmal durch. Wir gehen dann einmal durch die Vereine, gucken auf die Ausgangslage. Da stehen ja durchaus auch noch Pflichtspiele an bei dem einen oder anderen Verein. Gucken wir uns an. Also es wird die klassische gemischte Tüte zum Saisonende hier mal wieder. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich arbeite bei Radio Duisburg und beschäftige mich da mit dem nicht mehr ganz so glorreichen Meidericher Spielverein, zu dem wir ja auch noch ein paar Worte verlieren werden heute.
Müssen,
genau. Aber Andi, ich habe es schon gesagt, wir starten mit Schalke.
Vielleicht solltest du noch sagen, dass es uns heute nicht als Video gibt.
Oh. Das ist ein ganz guter Hinweis. Für uns ist es ja mehr oder weniger oldschool. Unsere Video-Jungs, die sonst die YouTube-Variante von Fußball in Zeit produzieren, die machen heute eine Fortbildung. Frecherweise, um besser zu werden. Und deshalb lassen sie uns im Stich. Und wir machen das hier wirklich ganz oldschool heute nur als Podcast. Es wird auch eine Audiospur auf YouTube hochgeladen werden. Also falls ihr zu unseren YouTube-Zuschauern gehört, keine Sorge. Ihr könnt euch das ganze Spektakel trotzdem geben. Ihr seht halt nur unsere Gesichter nicht. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist.
Wenn wir den Text dazu auf watz.de veröffentlichen, können wir ja ein Foto von uns, wie wir hier so sitzen, ganz
machen wir auf jeden Fall.
Das stellen wir dann dazu.
Ganz lässig podcasten. Sonst stehen wir, heute sitzen wir im Podcast-Studio hier im Funkhaus in Essen. Also für uns eine neue Umgebung. Aber ursprünglich waren wir mal ein reiner Podcast. Deshalb, wie gesagt, so ein bisschen back to the roots heute. Abonniert uns natürlich trotzdem gerne, sowohl beim Podcast-Anbieter als auch bei YouTube in der Videoform. Wir freuen uns über alle Abos und gerne auch doppelt. So, jetzt aber Schalke, oder?
Ja, jetzt. Jetzt werfen wir raus.
Jetzt wird entschalkt und für diese Entschalkung wird ja am Ende auch Karel Gerards eine Galionsfigur sein. Eine Galionsfigur, viele müssen gehen. Es wird einen großen Umbruch geben und viele Akteure, die Schalke ja wirklich in der DNA haben, werden gehen. Wir reden unter anderem von Ralf Fährmann, von Mike Büskens, von Gerard Asamoah. Da geht echt viel DNA.
Ja, man muss das Ganze mit der Saison, die wir oft hier besprochen haben, so ein bisschen erklären. Die Niederlage am letzten Spieltag in Fürth war vielleicht gar nicht so schlecht, obwohl natürlich keiner gerne verliert. Aber so wird der Fokus nochmal drauf gelenkt, wie, wir sind ja hier bei Inside und Klartext aus dem Pott und Tacheles, wie beschissen diese Saison war. Denn hättest du in Fürth nicht verloren, dann wären es acht Spiele ohne Niederlage hintereinander gewesen. Und das wäre dann doch in so eine, war doch alles nicht so schlimm, Umarmung abgeglitten. So nach dem Motto, wo hätte die Saison mal ein bisschen länger gedauert. Doch, dafür kenne ich Schalke jetzt genug.
Okay.
Ich muss mich an das Mikrofon gewöhnen. Jetzt könnt ihr jetzt zum Glück leider nicht sehen.
Hier. Er rutscht auf seine Schuhe hin und her, ja, genau. Zuppelt am Kabel.
Ja, richtig. Und die Schalker machen jetzt in der Tat Tabula Rasa. Kann man nicht anders sagen. Und das Ganze fing an, um es jetzt mal ein bisschen inside-mäßig aufzuführen. Am Pfingstsonntagabend hat die Mannschaft in Fürth verloren, ist mit dem Bus zurückgefahren. Das dauert ja auch mal, wer schon mal aus Fürth, aus der fränkischen Region zurückgefahren ist, das dauert ja auch mal 4-5 Stunden. Da waren die Spieler so um kurz nach 1 in Gelsenkirchen und es war klar, dass es ein Abschiedsfrühstück, Abschiedsbrunch in und um die Arena gibt. Mhm. Das hat dann stattgefunden. War aber dann doch nicht so, wie es uns ursprünglich angekündigt war, so nach dem Motto, wir finden noch einmal zusammen und dann nehmen wir noch mal voneinander Abschied, weil die Mannschaft ja so in dieser Form nie wieder zusammenfinden wird. Ist ja selbst in der Bezirks- und Kreisliga nicht unüblich, dass man da noch mal sich zusammenfindet. Meistens machen die das dann auf Mallorca. Der Martin kennt sich ja aus.
In der Regel,
das passiert jetzt nicht ganz so oft. Auf Mallorca halten sich nur Mannschaften, die einen großen Erfolg gefeiert haben, dann auf. Und Schalke hat definitiv keine Erfolge gefeiert, aber die Stimmung war dann doch sehr, sehr bedrückend.
Weil die Leichenschmausmäßig,
genau, oder? Weil die Schalker, die ja schon vorher verkündet hatten, dass so einige gehen müssen, dass am Rande dieses Treffens dann rauskam, dass so ziemlich jeder gehen muss, der mit diesem Profileistungszentrum zu tun hatte. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Es gibt auf Schalke ja einmal das Nachwuchsleistungszentrum für die U19, U17, für die Knappenschmiede und ein vor ein paar Jahren gebautes Profileistungszentrum. Da sind alle Räume, das ist eine Gymnastikhalle, da sind Aufenthaltsräume für die Spieler, da sind die Kabinen, da sind Büros, Gerard Asamoah zum Beispiel hat da gesessen, die Physios arbeiten da und so weiter. Das ist so ein Gebilde, wo 40, 50 Leute sich aufhalten. Und wenn man die jetzt mal alle nebeneinander schreibt und einen Strich durchmacht, wer in der kommenden Saison noch da ist, da bleiben verdammt wenige Namen übrig. Und die Schalker Vorstandsebene hat es damit begründet, dass in diesem Profileistungszentrum als Lehre aus dieser Analyse, dass da neuer Hunger und neue Energie rein muss, damit es in der kommenden Saison ein bisschen besser läuft.
Ja, ich meine, du musst so einen radikalen Lösungsansatz wählen am Ende, aber du musst ja auch, das finde ich, muss dazugehören, jetzt in der Aufarbeitung diese ganze Saison auch nochmal aufarbeiten. Also Tabula Rasa, okay, aber was kommt denn da von Schalke so durch, was die Aufarbeitung angeht? Natürlich musst du Akteure austauschen und wahrscheinlich wird es richtig sein, da so einen radikalen Schnitt zu machen. Gleichzeitig kannst du aber auch nicht sagen, jetzt ist gut, oder?
Ja, also die Analyse, dadurch, dass der Klassenerhalt schon anderthalb Wochen vor dem letzten Spieltag geschafft war, konnten die Verantwortlichen unmittelbar nach diesem Geisterspiel gegen Osnabrück am Millerntor mit dieser Analyse beginnen und die war dann am letzten Spieltag in großen Teilen fast sogar abgeschlossen. Okay. In Fürth hat Karel Gerrards dann uns gegenüber klar gemacht, dass er Trainer bleibt, als einer der wenigen, der dann auch im kommenden Jahr im Profileistungszentrum zumindest beginnen wird. Man darf ja bei Schalker Trainer nie davon sprechen, dass er das ganze Jahr Trainer sein wird, das weiß man ja nie. Wir haben jetzt schon gesagt, Klammer auf, jetzt, wir sind im achten Jahr im Mittersill und das ist der siebte Cheftrainer, also im achten Jahr im Mittersill, ne, im Trainingslager jetzt im Sommer. Der einzige, der mal 2 Jahre da gemacht hat, war Domenico Tedesco, sonst gab es jedes Jahr einen anderen. Angefangen bei Weinzierl und so weiter und so weiter. Klammer zu. Versteht mich hier alle nicht falsch, also alle Hörer auch. Dass Schalke da jetzt mal aufräumt, ist okay, das kann man machen. Aber über einzelne Personen kann man, also der Großteil, der gehen muss, das ist okay. Aber über einzelne Personen und über die Art und Weise, da muss man reden und da muss man ein ganz, ganz dickes Fragezeichen hintersetzen.
Ich glaube, Mike Büskens wäre zu nennen an dieser Stelle, der sich geäußert hat zur Thematik und gesagt hat,
Es gibt, genau.
Ich hätte mir eine würdigere Verabschiedung zumindest gewünscht.
Es gibt, es gibt ganz viele Beispiele dafür. Ein Beispiel ist natürlich, und da sind wir bei dem Begriff Entschalkung, nicht nur, dass Simon Terodde geht, der eine Verabschiedung bekommen hat, Gerard Asamoah, der zwei Verabschiedung bekommen hat, sondern auch Ralf Fährmann soll gehen, Simon Terodde geht und Mike Büskens verlässt zumindest die Profimannschaft. Die Schalker legen Wert auf diesen Unterschied zwischen denen, die Schalke wirklich ganz verlassen, so wie Gerald Asamoah, der eine neue Herausforderung sucht, und Mike Büskens, den sie irgendwie in der Knappenschmiede noch einbinden wollen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Mike Büskens liebt diesen Verein. Er lebt diesen Verein, wie es so schön heißt, mit jeder Faser seines Körpers. Aber er hat diesen Job als Co-Trainer geliebt. Also wenn du ihn beobachtet hättest auf dem Trainingsplatz, bei den Spielen, wenn du gehört hast, wie zum Beispiel die Talente, er war ja vor allen Dingen für die Talente zuständig, von Keke Top über Asan Uedraogo und, wie die über Mike Büskens geredet haben, wie die sich von ihm verabschiedet haben bei Instagram zum Beispiel, dann weißt du ungefähr, wie sehr er diesen Job geliebt hat. Und Mike Büskens jetzt zu sagen, der immer der sogenannte Hermann Gerland vom Emscher Strand sein wollte, der immer sich erhofft hat, der ewige Co-Trainer zu sein, dass der jetzt gesagt kriegt, übrigens, du darfst kein Co-Trainer mehr bei den Profis sein, aber in einer knappen Spiele haben wir bestimmt noch was für dich. Würdest du dich damit abspeisen lassen?
Natürlich nicht. Aber wäre das nicht perspektivisch, Andi, was so als Elgert-Nachfolger
in der U19? Das ist die große. Norbert Elgert geht halt schon stramm auf die 70 zu, ne? Wer weiß, ob er, also ist ja absehbar, dass er nicht mehr so lange da sein wird als U19-Trainer. Das kann man sich
er natürlich. Er hat ja erstmals, glaube ich, auch schon mal über Abschied gesprochen.
Ne? Genau, das kann man sich natürlich vorstellen. Aber erstmal geht es darum, also auch Mike Büskens hat sich bei Instagram nicht so geäußert, dass er jetzt auf die Knappenschmiede eingegangen ist, sondern er hat geschrieben, wir sehen uns bestimmt noch auf den Straßen in GE und im Rahmen der Projekte meines Mike macht Meter, das ist ja so ein Laufprojekt, das er für Obdachlose in Gelsenkirchen so veranstaltet.
Mich jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, eine erfolgreiche U19-Mannschaft zu leiten zum Beispiel, das ist eine würdevolle Aufgabe, aber am Ende des Tages, und das wird glaube ich jeder so wahrnehmen, ist es eine Degradierung. Und das musst du verdauen.
Genau. Und damit sind wir dann auch bei Mike Büskens, ne? Und dann gehen wir noch zu einer anderen Art und Weise, die ich unglaublich bedenklich finde und die auch so ein bisschen ins Innenleben reingeht, ist Torwarttrainer Simon Hensler. Da sagte uns Karel Geraerts am Sonntagabend noch in Fürth, dass er natürlich über den Staff, über die Staffbesetzung nachdenken will, dass er sich wünscht, dass er einen zweiten Co-Trainer seiner Wahl holt. Aber das soll wirklich eigentlich ein Co-Trainer sein und kein Torwarttrainer, weil mit Simon Hensler hätte eine sehr gute Qualität und er sei sehr zufrieden mit Simon Hensler. Und so wie ich halt weiß, haben auch Gespräche vorher der sportlichen Führung mit Simon Hensler stattgefunden, die ihm klar signalisiert haben, du kriegst hier einen neuen Vertrag. So, aber die sind sich offenbar untereinander nicht einig gewesen und die ganzen Rauswürfe haben in der Kommunikation zwischen sportlicher Leitung und Vorstand dazu geführt, dass nicht alle komplett ausdiskutiert waren, zum Beispiel diese Personalie. Und dann heißt auf einmal Matthias Tillmann, der Vorstandsvorsitzende, bittet Einzelne zum Gespräch, unter anderem den Torwarttrainer und sagt dem, ach so, übrigens, dein Vertrag wird auch nicht verlängert. Wo du dann denkst, so, da brüskierst du dann auch deine eigene sportliche Leitung, die eigentlich mit ihm verlängern wollte, die eigentlich das Ganze noch nicht ausdiskutiert hat und dann entscheidet der Vorstand über deinen Kopf hinweg. Das ist halt auch schwierig und das ist keine Umgehensweise auch mit Simon Hensler. Ich denke da erstmal an Simon Hensler, der wirklich ein sehr guter Torwarttrainer ist, meiner Ansicht nach. Stell mal vor, du kriegst von deinem Chef von Radio Duisburg gesagt, boah, pass auf, dein Vertrag endet zwar, aber du machst eine super Arbeit und dann, du darfst hier noch die nächsten Jahre, darfst du auch Radio Duisburg machen, MSV moderieren. Und dann kommt Julia Becker, unsere sehr geschätzte Verlegerin, an und sagt, ach übrigens, raus.
Ja. Also, nicht mehr. Also das ist ja, was du sagen willst, du machst dir damit auch einen neuen innenpolitischen Konflikt, neue Spannungen auf. Ne? Also wenn du so einen Schnitt machst, dann solltest du dich schon mit einer sehr scharfen Klinge setzen und keine Fransen übrig lassen.
Und dann sind wir bei der Profimannschaft. Ein Beispiel will ich noch nennen.
Bitte.
Es gibt drei Physiotherapeuten, das hast du gerade schon angedeutet, die sind seit 2012, 2014, 2014 da. Das sind wirklich Hardcore-Schalker. Und es heißt ja immer, die Schalker-Mannschaft war nicht fit, zu viele Muskelverletzungen, aber das ist ursächlich für Athletik und Fitnesstrainer. Die Physiotherapeuten behandeln ja die Folgen davon, wenn die oben scheiße trainieren.
Ja.
Und diese drei Physiotherapeuten genossen bei Generationen von Schalke-Spielern bei einer dreistelligen Anzahl anscheinend einen Jahr für Jahr fantastischen Ruf. Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Das ist ja nicht so, dass du als Spieler, du legst dich dahin, da wird dir 20 Minuten der Oberschenkel geknetet, dann gehst du weg und du redest kein Wort. So
robotermäßig.
So war das eben nicht. Sehr menschlich, sehr schalkig, sich immer informierend. Also, und die drei werden auch gefeuert, die mit dem ganzen Kram eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also, das hat auch zumindest in Mannschaftskreisen absolute Erschütterung ausgelöst, dass es vor allen Dingen auch diese drei Physiotherapeuten erwischt hat. Noch ein Beispiel, Michael Langer, Ersatztorwart, 7 Jahre da, kriegt beim Abschiedsfrühstück einen schönen Gruß und auf Wiedersehen, Händedruck und raus. Vielleicht machen wir dir so Mike Büskens-mäßig, vielleicht machen wir dir irgendwann nochmal ein Angebot, wenn wir hier noch einen Platz frei haben.
Ja.
So, ne? Und man denkt so, ey, Michael Langer, der war 7 Jahre lang der Klebstoff dieser ganzen Kabine, der hat einen Ruf, also einen unfassbaren Ruf. Schönen Gruß und auf Wiedersehen.
Man vertut sich ja, er hat natürlich nicht unglaublich viele Pflichtspiele gemacht, aber wir haben ja auch mal mit ihm geredet im Rahmen des Schalke-Tages, als alles noch gut aussah, kurz vor Beginn der letzten Spielzeit, wie tief der drin ist, ne? Wie verwurzelt er einfach. Man muss ja jetzt leider sagen, war.
Dann. Und dann kann man natürlich sagen, es ist das Profifußballgeschäft, da müssen die mit umgehen können, da ist so viel Geld drin und die finden alle wieder einen neuen Job und die haben alle schon genug Geld verdient. Nein, ich sage, die Art und Weise der ganzen Nummer muss stimmen. Und du ruinierst dir auch deinen Ruf. Das ist dann so diese Doppeldeutigkeit dieses Geschäfts. Auf der einen Seite, jeder Spieler, und es gehen sehr viele Spieler, geht mit diesen Eindrücken mit, die Art und Weise, was die da machen, ist Wahnsinn. Jeder Spieler hat einen Berater, die Berater kennen sich alle untereinander, die sagen auch, pass auf bei Schalke und so, ne? Der Ruf ist komplett ruiniert. Ich habe mit so vielen Beratern telefoniert, die Telefonate sahen dann so aus, Schimpfwort, Schimpfwort, Beleidigung, was machen die da? Schimpfwort, Schimpfwort, Schimpfwort. So ungefähr sah das aus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, stimmen die Zahlen, unterschreiben die Spieler trotzdem auf Schalke. Das ist diese Doppeldeutigkeit des Geschäfts. Nicht alle, aber viele. So, ne? Du hast ja natürlich, wenn du so 28, 29-Jährige hast, die als Leistungsträger eingeplant sind und die haben 10 Angebote von Hertha BSC, Hamburger SV, Hannover, Karlsruhe, Schalke, 2 Erstligisten aus dem Ausland und so weiter. Die gucken sich dann schon an, boah, was spricht für den Verein? Natürlich gucken sie erstmal auf die Zahlen und Schalke ist nicht mehr der FC Schalke von vor 5 Jahren, ja. Wird nicht mehr deutlich mehr zahlen und da guckst du dir genau an. Hast du jetzt Lust auf Schalke?
Klar.
Also so, wenn da so viel los ist und also was du von den Spielern hörst, die da waren, von den Beratern hörst und von denen hörst, die sagen alle, mach das nicht.
Du wirst noch Spieler bekommen? Keine Frage, aber deine Ausgangslage für die kommende Spielzeit wird ja durch solche Geschichten nicht besser. Wenn Schnitt, nochmal, um das Ganze einmal abzubinden, dann sauber. Lass uns jetzt kurz noch über die reden, die da bleiben. Also ich meine, das war jetzt ein ganzes Kapitel dieses Podcasts. Da kannst du mal sehen, was das für ein Aderlass auf Schalke ist. Wer bleibt? Marc Wilmot, Karel Gerards. Das sind die Männer, die die sportliche Zukunft für die kommende Saison gestalten müssen. Sollen wir erst über Karel Gerards reden?
Ja, also du musst natürlich auch sehen, jetzt, wenn sie wirklich da noch intern was aufzuklären haben mit den einzelnen Rauswürfen, da wird auch noch Gesprächsbedarf sein in der Sommerpause. Aber Karel Gerards bleibt, ist natürlich der große Gewinner, geht als großer Gewinner aus der ganzen Nummer hervor, kann sich einen Kader nach seinen Wünschen zusammenstellen, nach seiner Taktik. Die Taktik, die Schalke hatte, war ja dann nicht seine, die er bevorzugt. Dieses 4-4-2 mit Raute, langer Ball, zweiter Ball, Mann gegen Mann, das ist halt schon Schema F, das ist jetzt nicht so die komplizierteste Strategie, hat aber funktioniert, das muss man sagen, aber er selber will natürlich auch lieber ein etwas schöneres 3-5-2 spielen, kann sich dafür Spieler zusammenholen, kann sich ein Trainerteam zusammenstellen nach seinen Wünschen und das ist jetzt schon mal eine gute Nachricht für Karel Gerards, hat ja lange genug rumgeeiert und hat jetzt ganz klar gesagt, wir sehen uns am 24. Juni beim Trainingsauftakt wieder.
Und wird interessant drauf zu schauen. Wir hatten ja hier auch schon heiß diskutiert, überlebt er als relativ junger Trainer in seiner Laufbahn, ist das ja seiner Profilaufbahn seine zweite Station tatsächlich, ja. Schalke.
In der Tat war das erst sein zweites Jahr auch als Cheftrainer. Ja,
das muss man sich auch erstmal antun und es dann auch noch überleben. Ne? Also mehr oder weniger unbeschadet rauskommen und jetzt für Karel Gerards natürlich eine riesige Möglichkeit zu zeigen, was er wirklich kann.
Ganz genau. Also er hat sehr, sehr viel gelernt. Das war sehr lehrreich dieses Jahr für ihn. Also es wäre für jeden Trainer sehr lehrreich gewesen, aber gerade als junger Trainer, der hatte in seinem Leben noch nicht so viele Spieler rausschmeißen müssen, wie er es auf Schalke gemacht hat. Ja. Sehr viele taktische Flexibilität beweisen müssen und das hat ihn als Trainer mit ganz großer Sicherheit nach vorne gebracht. Marc Wilmots hatte irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, er traut Karel Gerards eine sehr große Trainerkarriere zu. Jetzt muss man sagen, die beiden hängen natürlich auch eng zusammen und vielleicht ist das auch ein bisschen subjektiv, aber ich kann mir also er ist schon ein guter Trainer, auch wenn ich an dieser Stelle schon gesagt habe, dass er sich mit einem Großteil der Kabine, und da bleibe ich immer noch bei, zwischenzeitlich extrem angelegt hat. Aber auch das bringt dieser Umbruch seine ganzen Kritiker wird er jetzt halt alle los. Ne?
Ja.
Also dadurch, dass nur noch 5, 6, 7 Spieler übrig bleiben aus dem alten Kader, ist natürlich völlig klar, dass das diejenigen sind, die er sich wünscht.
Ja.
Und die waren vorher entweder neutral oder standen ihm sehr positiv gegenüber. So als Beispiel, Paul Seguin wird ja immer häufig als sein Sohn in der Mannschaft bezeichnet. Ja. Der bleibt und um ihn herum wird dann so ein Mittelfelder aufgebaut, weil klar ist, Paul Seguin soll ein Eckpfeiler dieser neuen Mannschaft werden. Und der ist natürlich, steht ganz klar hinter Karel Gerrards.
Thema Kaderplanung, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Zwei Sachen würde ich gerne noch anreißen. Lass uns kurz über die Kaderplanung reden. Ich habe es gerade schon angedeutet, vor Beginn der letzten Spielzeit standen wir alle da. Also nicht nur die Schalker selbst, sondern auch Presse, sondern auch wir bei Fußball in Zeit haben gesagt, das ist eine schlagkräftige Truppe. Denen müsste ja eigentlich alles zuzutrauen sein. Jetzt wurde nicht das Ziel, jetzt aber Aufstieg, unbedingt formuliert. Eigentlich eher sogar im Gegenteil. Trotzdem ist der Druck ja auf die Kaderplaner noch höher, würde ich sagen. Also einen zweiten Fehlgriff kannst du dir vor allen Dingen nach diesem Aderlass ja jetzt gar nicht erlauben.
Also zwei Dinge dazu. Erstens, würde ich auch die Ziele jetzt ein bisschen runterschrauben, weil ganz offensichtlich ist, du holst zwischen 15 und 17 neue Spieler, inklusive der Spieler, die aus der knappen Schmiede aufrücken, so, ne? Da kannst du eigentlich nicht als Ziel den Aufstieg nennen, weil Martin weiß es auch, du bist auch lange genug dabei, von der Bundesliga bis zur Kreisliga hast du 15 bis 17 Spieler. In der Kreisliga kannst du das kompensieren, wenn alle 17 aus der Verbandsliga kommen, dann weißt du schon, dass du aufsteigen kannst. Aber Schalke kann zumindest nicht erwarten, dass es sofort nach oben geht. Aber was schon ein Risiko ist, ist alles jetzt Ben Manga anzuvertrauen, dem neuen Kaderplaner. Ne? Also ein gebranntes Kind. Schalke hat schon mal den ganzen Verein einem Mann anvertraut. Das war Christian Heidel. Und die Folge ist halt bekannt, die langfristige Folge. Und jetzt wird sehr, sehr viel Macht Ben Manga und seinen Scouts gegeben. Er durfte ganz viele Leute mitbringen. Er ist an der Spitze des Ganzen. Er hat fast gar kein Geld zur Verfügung, weil dadurch, dass so viele, die einen gültigen Vertrag haben, jetzt rausfliegen, brauchst du auch einen gewissen Topf für Abfindungen. Ne? Also nicht alle davon werden sofort einen neuen Job finden. Einige davon haben noch einen ganz guten Vertrag. Die sagen, ich stehe jetzt hier bis 2026 unter Vertrag. Wow, also ich habe jetzt hier keinen Druck wegzugehen. Ne? Also da wird viel für Abfindungen noch draufgehen. Und das ist echt eine schwierige Voraussetzung. Und dich so auf einen Mann zu verlassen, es kann sein, dass ihm das gelingt, was er mit Eintracht Frankfurt auch geschafft hat. Dass er 15 Leute holt und davon sind 13 super. Und Schalke steigt mit 75 Punkten auf. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, würde ich aktuell bei wirklich unter 50% einstufen.
Du hast gerade einen guten Punkt gemacht, als du gesagt hast, naja, es ist eigentlich schlau, jetzt nicht ein großes Ziel auszurufen. Auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, nur um das Thema einmal anzureißen und da vielleicht so ein bisschen die Gegenrede zu starten. Der FC Schalke 04, der dürfte sich doch eigentlich niemals damit zufrieden geben, zu sagen, ja, dann sind wir jetzt erstmal Zweitligist.
Auch das ist natürlich völlig klar. Der FC Schalke ist so groß, dass du normalerweise dir an den Kopf fassen musst, dass Heidenheim Europapokal spielt kommendes Jahr und dir finanziell davonläuft. Heidenheim, der erste FC Heidenheim. Ich hab diesen Verein so gelobt, so oft, und das tue ich immer noch. Frank Schmidt macht da eine unfassbare Arbeit, da kann man gar nicht den Hut genug vorziehen.
Ja.
Aber der FC Schalke 04, das ist ein Tanker, der immer noch auf internationalem Fußball ausgerichtet ist. Ich meine, 73 Millionen Euro Personalkosten, immer noch. Und die Ansage war ja immer, 3 Jahre zweite Liga können wir uns irgendwie erlauben, ohne dass es bergab geht. Nur relativ klar ist, jedes Jahr in der zweiten Liga sorgt dafür, dass Schalke den finanziellen Gürtel immer, immer enger schnallen muss. Und wenn sie selber sagen, jetzt in dieser Saison muss es nicht zwingend sein, ich glaube, dass sie intern, das Thema hatten wir doch vor 2 Jahren auch. Da haben sie uns immer gesagt, nein, irgendwie, wir haben 3 Jahre Zeit und wir wollen bis zur Winterpause auf Schlagdistanz sein. Wenn wir da 7 Punkte auf dem 3. Platz haben, dann ist das auch noch in Ordnung und so, ne? Und dann in den ganzen Dokumentationen nach der Saison, ja, wir haben die Öffentlichkeit natürlich immer in die Irre geführt. Wir haben unseren Schwur gehabt, wir wollten von Anfang an aufsteigen und so. Das macht natürlich auch und mich in dem Fall, ich kann da von mir reden, auch schon skeptisch, wenn es in diesem Jahr wieder so von vorne anfängt.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn die es in diesem Jahr wieder nicht schaffen und es gab diesen 3-Jahres-Plan, dann weißt du genau, unter welchem Druck die kommende Saison anfängt und wie Schalke unter Druck immer reagiert, das wissen wir auch alle. Ne? Also das wird schon schwierig und die Schalker-Fans sind extrem leidensfähig gewesen. Die waren der große Gewinner dieser Saison, weil sie wirklich auch in den schlimmsten Phasen wirklich mal den Support eingestellt haben, aber halt nicht mehr.
Es gab keine Jagdszenen.
Nicht mehr. Also ja. Es war jetzt nicht unfair so, ne?
Absolut.
Aber nicht. Wenn du jetzt wieder mit einer neu zusammengestellten Mannschaft vielleicht schlecht starten solltest, ob die Geduld dann auch noch so lange, ob die wieder so lange durchhalten, das weiß ich jetzt nicht.
Ich würde gern weiter mit dir über den Tanker Schalke reden, aber Andi, wir haben es gerade eingangs angekündigt und
jetzt habe ich mich einmal in Rage geredet, aber
genau, jetzt kannst du wieder auf der Fahrt runterkommen und dann vielleicht wieder in Rage geraten. Was du noch Termin. So erlebst, werden wir ja lesen.
Schreibst du noch was auf?
Ja. Geht auch. So Jungs, ich wünsche euch viel Spaß.
Martin, wir machen noch eine kleine Rundtour.
Wir machen noch.
Genau. Andi schleicht sich derweil raus und legt das Mikrofon einfach hin. Dann machen wir das hier aus. Martin, du bist noch da, ne?
Ich bin noch da.
Ja, logisch. Man hört dich auch. Das ist schon mal sehr gut. So, während Herr Ernst sich elegant
Ernst geht.
Hier rausschleicht und die Tür schließt, haben wir eine organische Überleitung zur Bundesliga. Und normalerweise würden wir jetzt erst über Dortmund reden, weil wir das ja immer so an der Tabellensituation, von der Tabellensituation abhängig machen. Das Ding ist ja, wir zeichnen immer donnerstags auf. Und wir würden natürlich gerne auch über Bochum reden, aber es macht gerade, so haben wir es zumindest im Vorgespräch befunden, keinen Sinn, großartig über den VfL Bochum zu reden. Weil viel,
ist was ein Spiel heute Abend, ne?
Genau, ist aus unserer Sicht ein Spiel heute Abend. Vielleicht hört ihr erst Samstag und dann denkt ihr euch nur, labern den Herbst und Halberscheid da. Aber über eine Sache müssen wir in diesem Podcast reden.
Aber schon mal der Hinweis auf Dienstag, da machen wir eine Sonderfolge. So, wenn alles steht. Dann machen wir eine Sonderfolge VfL Bochum.
Da kommt dann sogar noch eine Sonderfolge zu Borussia Dortmund dazu. Also wir haben noch viel geplant. Ist jetzt nicht so, dass wir bei Fußball in Zeit schon Sommerpause machen und sagen Tschüss. Aber wir reden kurz über Bochum.
Wir müssen
kurz über Manuel Riemann reden. Ich glaube, jedem, der sich nur ansatzweise mit Bochum, mit der Castroper Straße beschäftigt, dem ist klar, Manuel Riemann ist impulsiv. Man könnte auch sagen cholerisch. Ja, der schreit gerne mal rum.
Ja.
Und das hat in den vergangenen Jahren, aber vor allen Dingen in den vergangenen Monaten, Wochen dazu geführt, dass er sich immer weiter offensichtlich vom Team entfernt hat. Und nach dem letzten Spiel der Bochumer gab es wilde Gerüchte, aber auf jeden Fall auch wilde Szenen.
Ja, es gab total wilde Szenen. Also der Auslöser des Ganzen oder was das Fass dann letztlich zum Überlaufen brachte, war dann halt ein sehr extremer Kabinenstreit zwischen Riemann und Matusz Bero.
Ja.
Da sind wohl richtig deftige Worte gefallen, auch schon während des Spiels. Aber ich meine, das ist so eine Sache, die kennt man halt von Manuel Riemann und ist halt wirklich sehr, sehr impulsiv und wird dann halt leider auch zu negativ. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, und das geht dir als Mitspieler irgendwann auf den Sack. Das muss man so sagen. Ne? Also wenn du immer hinten einen drinstehen hast, der, wenn es schlecht läuft, dich dazu sau macht, manchmal ist es ja ganz okay. Ne? Kritik muss ja auch manchmal sein, gerade wenn du schlecht spielst. Aber in dem Fall ist er wohl, was man so hört, zu weit gegangen. Da musste sogar Leute dazwischen gehen, sonst wäre es möglicherweise zu einer Handgreiflichkeit gekommen.
Es hieß ja, hat eine Ohrfeige gegeben oder so, aber das scheint ja dann am Ende doch
nicht so. Ist noch nicht so richtig beschädigt, aber Fakt ist und was das Ganze so ein bisschen unterstreicht, ist, dass man ihn jetzt vor so einem wichtigen Spiel, ich meine, Manuel Riemann ist ja nicht irgendwer, ist ja auch sportlich einfach ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieses Teams. Ein sehr guter Torwart.
Ja.
Und es ist auch nicht so, als hättest du da irgendwie eine Nummer 2, die nah dran ist oder so. Ne? Jetzt wird Lute aller Voraussicht nach im Tor stehen. Das ist halt zwar ein erfahrener Torwart, aber der hat kaum Matchpraxis.
Und es fällt dir halt komplett auf die Füße als VfL Bochum, wenn der jetzt irgendwie den entscheidenden Fehler macht.
Wenn er den Patzer macht, andererseits, das zeigt, aber das alles unterstreicht ja, dass der VfL wohl scheinbar keine andere Wahl hat. Das muss ja wohl so krass gewesen sein, dass du einfach dann keine andere Wahl hattest, als so zu entscheiden. Sonst hättest du möglicherweise dann den Rest des Teams gegen dich gehabt, ne? Und das geht halt auch nicht. So, ich glaube, die Hoffnung des VfL Bochum ist, dass dadurch möglicherweise noch ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass dadurch irgendwie eine positive Reaktion erzeugt wird vor diesen Relegationsspielen. Ja. Und man hofft, dass Lute so erfahren ist, dass er eben ohne Patzer da durchkommt. Ja. Das wird man natürlich sehen. Es ist nicht ganz so einfach. Wie gesagt, erfahrener Torwart. Aber gerade auf der Torhüterposition ist Matchpraxis eben ganz wichtig. Er hat ein Spiel gemacht gegen Leipzig. Da sah er bei einem Tor auch nicht wirklich gut aus. Also kam er aus Kaiserslautern, ne, in der Winterpause, also zweiten Liga, hat er auch nicht wirklich viel gespielt. Also es ist ist schon eine gewagte Nummer, aber all das zeigt, dass der VfL Bochum einfach keine andere Wahl hatte.
Ja, offensichtlich. Und das hat ja auch dieser ganze Konflikt, die Glut war ja schon lange da. Mhm. Also wir haben ja auch immer wieder hier im Podcast drüber geredet, mit wem ist Riemann jetzt im Training auseinandergeraten, weshalb wurde er suspendiert. Aber öffentlich, sagt der Patrick Fabian, ist ja gar keine Suspendierung oder Strafe.
Ja, das ist ja Quatsch.
Das ist ja totaler Quatsch.
Man immer so.
Genau, ne? Das Statement sagt ja im Prinzip nichts anderes. Irgendwie, ich kann es jetzt nicht rezitieren, aber unterschiedliche Meinungen zur sportlichen Ausrichtung. Also was willst du mir denn erzählen?
Aber die hat man ja scheinbar auch nach dem Vorfall gehabt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum man sich dann letztlich dazu entschieden hat, weil er war wohl nicht einsichtig. Ne? Also wenn er jetzt hingegangen wäre und hätte sich irgendwie entschuldigt, meinte, komm, mir sind die Sicherungen durchgebrannt, kommt nicht mehr vor, etc., aber dem war wohl nicht so, ne? Und deswegen musste man das eben so machen. Und wie gesagt, das ist halt, das zerrt wirklich extrem dann, also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, du hast da jemanden drin, der dich ständig zur Sau macht, das zerrt einfach extrem am Nervenkostüm der Mannschaft. Und wie gesagt, das ist nicht der erste Vorfall, ohne dass man Details kennt aus der Kabine, aber man sieht das ja auch.
Man sieht es.
Man hat es ja, wie er da rumspringt.
Man hat es auf dem Platz gesehen. Man sieht ja, man sieht ja regelmäßig, wie er seine Innenverteidiger vor sich ansaugt. Ne? Ja. Und das ist schon so am Ende toller Keeper. Und wenn er in Topform ist, kratzt er Dinger raus, die teilweise unmöglich sind. Am Ende bleibt es ein Teamsport und es gibt da keinen Platz für Alleingänge.
Nein,
und
ich glaube,
der VfB Bochum hat das schon ziemlich lange geduldet.
Das muss man einfach. Also er ist ja so erfahren, dass er es einfach da von einer andere Herangehensweise braucht. Ich glaube, kein Spieler geht in so ein wichtiges Spiel rein und macht das irgendwie freiwillig. Da geht es ja auch um Kohle, ne, und um Verträge für die nächste Saison und gerade auch mit Blick auf die Relegation. Da muss ich einfach als erfahrener Spieler wie Riemann eine ganz andere Körpersprache an den Tag legen und dann auch vielleicht mal aufmuntern. Aber wenn du so ein Choleriker bist, dann kriegst du scheinbar nicht hin.
Komm, lass uns das jetzt anders, lass uns da glimpflich rauskommen aus der Nummer. Wir reden über einen Verein, bei dem auch ein Spieler im Fokus stand, beim letzten Spieltag der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen bereits abgestiegene Darmstädter. Riesige Choreo für Marco Reus.
Ja.
Die ganze gelbe Wand, ein einziges Trikot. Wie überragend. Und dann, also ich meine, dann macht er auch noch ein tolles Spiel. Ich weiß, ich bin hier eher so der krasse.
Ja, wir haben ja gerade über Abschiede gesprochen, ne? So. Wie man es nicht macht. So macht man es auf jeden Fall. Gut, jetzt kannst du jetzt Marco Reus nicht mit den Schalkern da vergleichen, wobei Büskens und Asamo natürlich auch enorme Persönlichkeiten sind.
Gar
keine Frage. Also, Mike Büskens ist immer ein Eurofighter und ist auch als Trainer mit denen aufgestiegen.
Ich dachte, du wolltest noch auf Riemann, wie man sich nicht verabschiedet.
Ach so, ja, ich bin jetzt wieder zurück auf Schalke gegangen.
Okay. Ne? So oder so.
So oder so.
Borussia Dortmund hat es richtig gemacht und Marco Reus.
Dortmund hat das richtig gemacht. Das war auf jeden Fall ein total würdiger Rahmen für einen verdienten Spieler, der seit 2012 da ist. Wir haben ihn oft kritisch gesehen, auch hier, auch ich, völlig normal. Ne? Er hat auch manchmal oder häufig, das ist ja das, was man ihm so vorwirft, wenn es drauf ankam, ne? Wenn es wirklich drauf ankam, wenn man die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen, hat er einfach häufig nicht gut performt. Und aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die ganze Zeit anguckt, diese 12 Jahre, was das einfach für ein Fußballer war. Also meiner Meinung nach in seinem Peak, so in seiner besten Zeit, 2014 bis 2016, wahrscheinlich der beste deutsche Feldspieler.
Ja. Und du musst bei ihm ja auch immer sagen, was wäre aus Marco Reus geworden,
ne?
Wenn er nicht so oft verletzt und teilweise auch schwer verletzt gewesen wäre.
Ne? Das ist natürlich auch so ein Fall. Er hat ja wirklich irgendwie alles gehabt, ne? Das ist so ein Punkt, auf jeden Fall, klar. Ich denke mal, dann sind wir wieder beim letzten Jahr. Ich glaube, so eine Meisterschaft, die hätte ihm schon wirklich extrem gut getan. Ne? Das hätte also vieles wieder gut machen können. Man stelle sich vor, er hätte da irgendwie gegen Mainz das entscheidende Tor noch gemacht, das 3-2 oder so, was dann los gewesen wäre. Das bleibt so ein bisschen hängen, finde ich, ne? Aber er hat ja noch eine Möglichkeit.
Wollte gerade sagen, es gibt noch die eine
Möglichkeit,
große Möglichkeit.
Gibt es ja noch, aber das ist natürlich so der schwerste Weg von allen.
Und Toni Kroos möchte ja auch sich nochmal verabschieden mit so einem Henkelpöttchen, ne?
Der auch.
Das Spiel der Abschiede sozusagen der deutschen Fußballstars.
Absolut. Das ist schon ein Kracher.
Ja. Was interessant ist in Dortmund, aber das ist ja auch, gehört ja auch zum Geschäft, du hast natürlich noch ein wichtiges Pflichtspiel und trotzdem hast du natürlich schon die Gerüchteküche. Was liest du alles? Wolfsburg hat Bock auf Sebastian Kehl. Wer wird schon umworben? Aber Martin, du als gestandener Sportredakteur, ja klar gibt es dieses wichtige Endspiel noch, aber die Saison ist halt mehr oder weniger durch. Das heißt, genau diese
natürlich,
Gespräche gehen los.
Natürlich laufen die Gespräche. Ne? Die haben ja schon längst begonnen, auch vor dem Ende der Bundesliga-Saison. Ne? Ich denke schon, dass Dortmund da vor einigen großen Aufgaben steht. Marco Reus wird gehen, das ist klar. So,
wer wird der neue Reus?
Dann, wer wird der neue Reus? Auch wieder so eine Frage, na klar. Aber wenn man sich zum Beispiel Mats Hummels angeschaut hat, nach dem Abpfiff, wie er da minutenlang alleine, ne, wirklich eine lange Zeit, an diesem Torpfosten da gehockt hat, das sah schon wirklich so, also wenn man jetzt irgendwie Körpersprache bewerten müsste, dann sah das schon irgendwie nach Abschied aus. Ja. So, der geht. Dann ist man natürlich sehr unzufrieden, zu Recht meiner Meinung nach, mit Niklas Süle. Ich meine, es kursieren ja viele Bilder im Netz, die ihn in einem nicht wirklich fitten Zustand zeigen.
Richtig.
Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, ne? Für jemanden, der
wirklich viel Geld bei
Borussia Dortmund verdient. Sehr, sehr viel Geld, der den verdient, der den Anspruch hat, Nationalspieler zu sein, Leistungsträger zu sein. Und der es noch nicht mal schafft, irgendwie fit zu sein. Das ist schon heftig. Und was man so hört, ist, dass Dortmund wahrscheinlich gerne einen Weg finden würde, ihn abzugeben, zu verkaufen trotz Vertrag. So, und dann hast du eigentlich jetzt nur Nico Schlotterbeck, ne, als Verteidiger. Das heißt, es wird einige Neuzugänge geben im Bereich der Innenverteidigung, vor der Abwehr im zentralen Mittelfeld. Da ist man jetzt auch nicht so wirklich zufrieden mit dem, was jetzt Can, Özcan und so weiter abgeliefert haben. Metscher ist auch nicht eingeschlagen, alles andere als
Daniel Mahlen umworben.
Daniel Mahlen ist umworben. Ne? Für Reus braucht man noch jemanden auf der Position. Mittelstürmerposition mit Alea und Moukoko ist man nicht zufrieden mit der Entwicklung. Auch da wird es möglicherweise eine Veränderung geben. Ja. Muss ja eigentlich auch. Ne? Also ich finde, dieses Champions-League-Ergebnis darf ja auch nicht über das hinwegtäuschen, was in der Bundesliga passiert ist. Denn gäbe es jetzt nicht diesen Sonderfall, dann wäre Borussia Dortmund nicht für die Champions League qualifiziert.
Ja.
So, das hat schon lange nicht mehr gegeben. Und das darf man bei der ganzen Analyse halt auch nicht vergessen. Und das tun die auch nicht.
Ja, das ist ein verklärter Blick, den man schnell hat. Aber man muss, wenn man rational drauf blickt, genau über solche Themen reden. Und man muss natürlich
Über das Finale.
Gut, wir machen natürlich noch eine Folge zum Finale, ist ja das klar. Ich würde sagen, da kriegt Borussia Dortmund dann nochmal richtig viel Raum. Aber was ich natürlich jetzt interessant finde, dieses Kehl-Wolfsburg-Gerücht, gerade nach der Nummer mit Lars Ricken, würde ich vielleicht als ein Sebastian Kehl auch mal zumindest mir angucken,
was Wolfsburg da will. Ich würde es mir an seiner Stelle auch anhören. Also ich denke schon, dass er geknickt ist. Ne? Also das kam sicherlich nicht gut an bei ihm, dass auf einmal Lars Ricken, das hat ja total viele überrascht, ich glaube, da haben die wenigsten mit gerechnet, ne, dass Ricken auf einmal aufrückt. Also eigentlich, ich denke auch, er hat den Anspruch gehabt und ist davon ausgegangen, dass er dann aufrückt. Und Fußball ist auch ein Geschäft voller Eitelkeiten. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, über die er nachdenken wird, ganz klar.
Ja. Wir reden über die Relegation von Bochum natürlich noch. Wir reden über Borussia Dortmund. Wir machen Sonderfolgen bei Fußball in Zeit. Also keine Sorge, wenn euch das jetzt ein bisschen zu kurz, zu knapp war. Wir haben das auf
dem Schirm. Es kommt alles noch.
Wir machen das alles. Wir wollen aber auch noch über einen Drittligisten und einen entscheidenden Drittligisten zumindest kurz reden. Rot-Weiß Essen. Ihr wisst alle, mein Verein war Drittligist bis vor kurzem. Ja. Dementsprechend gucke ich natürlich auch ganz besonders viel auf die Regionalliga. Habe natürlich auch Essen bei aller Rivalität verfolgt. Und wenn ich gerade kein blau-weißes Trikot anhatte, auch still und heimlich mitgefiebert. Am Ende hat man sich vielleicht mehr ausgemalt. Mhm. Aber 7. Platz im 2. Jahr, Martin.
Ja, also ich würde es mal kurz beschreiben als gute Saison mit einem dann doch enttäuschenden Ende. Mhm. Also alles in allem, man hat 17 Punkte mehr geholt als in der Vorsaison. Die Saisonziele, die man im Sommer hatte, ne, die man auch an Trainer und Mannschaft gestellt hat, die hat man voll erfüllt. Ne? Also sprich, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, einstelliger Tabellenplatz, eine spielerische Weiterentwicklung, all das hat funktioniert. Ne? Und wenn man so bedenkt, wo Rot-Weiß herkam und was eigentlich im vergangenen Sommer los war. Ne? So, da stand der Trainer schon auf der Kippe und da war schon irgendwie, man war alle schon irgendwie auf Krawall gebürstet. Ja. Ne? So, jetzt die ersten 3 Spiele, wenn sie die verlieren, dann gibt's aber rund.
Was und haben wir hier für Bilder aufgemacht von Dabrowskis Stuhl? Er wackelt, wird geklebt,
wackelt. Er hat gewackelt, keine Frage. Ne? Aber Dabrowski für mich natürlich der große Gewinner der Saison. Er hat gezeigt, was er kann, ne? Dass er ein guter Trainer ist. Absolut. Wenn er einen Kader nach seinen Vorstellungen zusammenstellen kann. Ich glaube auch, dass Paul Freier diese Verpflichtung enorm geholfen hat. Ist jemand, der ein hohes Standing hat in der Mannschaft. Mein Gott, ein Ex-Nationalspieler. Das ist einfach so bei einem Drittligisten. Die Spieler, die hören auf den. Den respektiert man. Aber wie gesagt, Dabrowski hat es geschafft, diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz, so wie die letzten 3 Spiele verlaufen sind, ist es schon eine gewisse Enttäuschung. Muss man, finde ich, auch sein. Weil, wenn man sich jetzt vor Augen führt, mit einem Sieg oder mit einem Heimsieg gegen strauchelnde 60er und mit einem Sieg bei Absteiger Lübeck, wäre man in der Relegation gewesen. So, und das, ich glaube, das wäre nicht zu viel verlangt gewesen, diese beiden Gegner zu schlagen.
Ja.
Und dass man das nicht geschafft hat, ist ja hinterlässt schon, finde ich, einen faden Beigeschmack. Warum das letztlich so war, ist eine Mischung aus möglicherweise ja fehlender Qualität. Gab natürlich auch ein paar Ausfälle. Marvin Obus, der Topscorer, hat zwar dann noch gespielt eine Halbzeit gegen 60, aber war eben nach seinem Muskelfaserriss nicht mal ansatzweise fit. Vinko Schapina, viele Verletzungen gehabt in der Rückrunde, hat sein Niveau nicht erhalten können aus der Hinrunde. Und das führte eben dazu, dass die Mannschaft ja nicht performt hat in den letzten Spielen. Das ist dann schon ein bisschen schade. Also ich glaube, das war eine einmalige historische Chance, die man da hatte. Ich glaube, so leicht wird man wahrscheinlich nicht mehr irgendwie aufsteigen
Wobei
können.
Wobei die dritte Liga ja
toll aus. Ja, die ist ja immer so. Aber wenn man sieht, dass Preußen Münster dann am Ende souverän aufsteigt, ne, also ein Aufsteiger, Ulm auch ein Aufsteiger, ist schon kurios nach Elversberg. Also ist ja völlig wahnsinnig. Da muss man ja schon nächstes Jahr irgendwie auf Aachen tippen oder so.
Viktoria Berlin hat vor einigen Jahren auch eine überragende Hinrunde gespielt. Die sind dann eingebrochen, aber wir haben
Es war mehr drin, sagen wir mal so, gemessen an dem. Rot-Weiß hat lange oben mitgemischt, aber so die entscheidenden Steps haben sie einfach dann nicht gemacht. So in Sandhausen verloren, also aus den letzten drei Spielen einen Punkt geholt. Nochmal, ne? 5 Punkte hätten gereicht, um in der Relegation mitzumischen.
Aber die Erwartungen waren andere an diese Mannschaften. Die wurden letztendlich, wenn man die Saison als Ganzes betrachtet, so finde ich zumindest, schon übertroffen.
Genau. Bei aller Meckerei, man darf nicht vergessen, die Erwartungen wurden übertroffen, wie du schon sagst. Man hat natürlich noch ein finales Ziel, das muss man erreichen, ne? DFB-Pokal.
Und das ist ein geiles Match. Also das da muss man sagen, also Oberhausen gegen Essen, richtig geiles Finale. Und damit ja auch die große Chance, trotz Platz 4 verpasst, Relegation müssen wir nicht drüber reden, in den DFB-Pokal einzuziehen.
In den DFB-Pokal einziehen, da reden wir natürlich auch über ganz viel Geld. Das wurde auch immer wieder zuletzt betont. Ne? Wenn die Mannschaft es schafft, in den DFB-Pokal einzuziehen, dann wird das Budget für die erste Mannschaft erhöht. Wir reden ja dann von Prämie, die stehen ja noch nicht genau fest, aber in den letzten Jahren ging es da immer, wird es immer so ein bisschen mehr. Im letzten Jahr wurden 216.000 Euro ausgezahlt für die Teilnahme an der ersten Runde. Dazu kommen natürlich nochmal Zuschauereinnahmen. Ne?
Ja.
Es wird ein Heimspiel geben, also egal gegen wen, volles Haus.
Yep.
Und dann reden wir mal so summa summarum von rund 400.000 Euro. Ne? Und wenn die natürlich in den Kader mit einfließen,
Fetter
du
Betrag.
Weißt ja ungefähr, so rechnet man mal so ein Durchschnittsbruttogehalt von einem guten Drittligaspieler wird so bei 10.000 ungefähr liegen, dann reden wir hier von 3,5 Spielern, die man möglicherweise kriegen könnte.
Ja.
Dann hat man eine ganz andere Verhandlungsbasis und deswegen ist das eben so wichtig, aber deswegen ist auch ganz schön viel Druck auf dem Kessel.
Du musst Qualität zurückholen, weil dir Qualität flöten gibt. Sprichst Obus an, Götze hat mehr Bock auf zweite Liga, geht zu Paderborn. Kann ihm, glaube ich, niemand verübeln, dass er danach mehr spielt.
Hat sich auch abgezeichnet. Ne?
Hat zu lange gedauert, wie ich finde.
Es war
aber
hin und her, das muss man sagen.
Das war so ein bisschen das Problem, aber gut. Ich meine, zu einer professionellen Vorbereitung der Kaderplaner gehört es auch, dass man sich frühzeitig nach Alternativen umschaut, weil das war dann so ein bisschen absehbar. Eigentlich wollte man mit ihm ja im Januar, Februar verlängern, also zu Beginn des Jahres, als das dann nicht passiert ist, dann hat man ja schon, wusste man ja schon, pass auf, der hält sich noch ein paar Optionen offen, der schaut, was der Markt so hergibt. Und dann musste man sich nach Alternativen umschauen, aber trotzdem ist es schwer, einen 1:1 Ersatz zu bekommen. Felix Götze, würde ich mal behaupten, ist jemand, der ja sofort in der zweiten Liga spielen kann, also ein gestandener Zweitligaspieler mit Bundesliga-Erfahrung. Den kannst du ja eigentlich gar nicht jetzt als Rot-Weiß bezahlen. Also wenn du dir jetzt wirklich schon so einen fertigen Spieler holst aus der zweiten Liga, boah, muss er erstmal finden. Also ist schon eine schwierige Aufgabe, keine Frage. Man hat ja jetzt noch ein paar Spieler verabschiedet unter der Woche. Waren jetzt keine großen Überraschungen mehr dabei. Ron Belinski, Easy Young, Sandro Plechati.
Ja.
Verdiente Spieler, Young und Plechati aufgestiegen mit RWE. Damit war aber zu rechnen. Das waren jetzt Spieler, die jetzt die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte mehr. Bei Easy Young war einfach keine Weiterentwicklung mehr erkennbar. Plechati war lange verletzt. Was halt noch offen ist, ist die Personalie Cedric Harenbrock. Und da muss man natürlich noch viel Qualität finden. Das ist nicht so einfach.
Auch Essen wird uns noch beschäftigen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Beziehungsweise da muss ich mir nicht ziemlich sicher sein, das weiß ich.
Immer.
Wir müssen über einen Verein noch reden in unserem Schnelldurchlauf. Und zwar über den scheidenden MSV Duisburg. Am Ende, ich fasse es mal kurz zusammen. Am Ende wurde Boris Schommers ja auf die Straße gesetzt. Es gab dann die letzten Spiele unter Interimstrainer und NLZ-Leiter Uwe Schubert.
Und du hast gemerkt, die Mannschaft kann man nicht mehr anpacken, die ist tot. Gerade am letzten Spieltag dann gegen Dresden nochmal volles Rohr unter die Räder geraten.
Ja, ich glaube, jeder war froh, dass es vorbei war. Hat ja auch Schubert auch gesagt, ne? Ja. Also Gott sei Dank ist es vorbei, glaube ich, sinngemäß.
Ja, das war eine der ehrlichsten Aussagen, die ich in dieser Saison aus der Richtung eines Verantwortlichen gehört habe. Der freut sich, wenn er wieder in sein Nachwuchsleistungszentrum zurückkehrt und da wieder sein Tagesgeschäft machen kann. Und jetzt steht der MSV Duisburg zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins vor der Aufgabe, eine Regionalligamannschaft planen zu müssen. Mhm. Auch da wurde ja mal durch die Blume und bei Fußball in Zeit auch schon mal von Michael Preetz relativ direkt gesagt, dass natürlich zweigleisige Planungen laufen, dass eine Schattenmannschaft geplant ist, die muss jetzt mal langsam ins Licht rücken. Denn Martin, der MSV Duisburg hat Stand jetzt 2 Spieler auf der Payroll.
Ja.
Nachwuchstorwart Maximilian Brauner,
genau.
Und Nachwuchsverteidiger mit Batuhan Yavuz.
2 ist ein bisschen dünn, ja.
2 ist auch ich war noch nicht so oft, ich habe jetzt Regionalliga noch nicht so viel verfolgt in den letzten Jahren, aber 2 Spieler reichen schon mal nicht. Also kommt viel Arbeit auf den MSV zu.
Ja, man spricht natürlich jetzt noch mit ein paar aus dem aktuellen Kader. Da schaut man möglicherweise, ob man noch Optionen findet mit dem einen oder anderen. Ist schwierig. Also auf jeden Fall muss da schnell irgendwie Klarheit herrschen, denn es gibt so viele Beispiele. Das ist alles kein Selbstläufer in der Regionalliga. Das heißt nicht, dass der MSV Duisburg jetzt absteigt, dass du sofort oben mitspielst. Ne? Also Erfahrung haben die Essener auch gemacht.
Ich finde das auch sehr interessant, wie einige Fans, wenn man in Fanportalen unterwegs ist, die Stellung des MSV Duisburg überhöhen, bevor es überhaupt einen Kader gibt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass generell die Stimmung unter den Fans so ist. Mhm. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Aber es gibt tatsächlich unter den MSV Duisburg-Anhängern, so bekam ich zumindest mit, Leute, die sagen, naja, wenn wir jetzt als großer MSV Duisburg in die Regionalliga absteigen, dann wären wir ja da sozusagen der FC Bayern.
Ja, Bayern sagt das. Ne?
Und ich glaube, man sollte dann mal zur Hafenstraße fahren und sich da mit ein paar Fans unterhalten und die werden dir was ganz anderes erzählen.
Ja, genau. Du findest halt immer irgendwie eine Mannschaft, die Ambitionen hat, die oben mitspielen möchte. Ne? Bei Bocholt gibt es ja auch viel Geld, du weißt auch nicht, was die machen. Ne? Und Rot-Weiß-Oberhausen ist noch da, der Wuppertaler SV ist noch da, so, die werden alle noch ein Wörtchen mitsprechen. Rödinghausen hat auch immer Ambitionen.
Ja.
Das ist eine richtig komplizierte Angelegenheit.
Und du musst die Liga gewinnen.
Du musst Erster werden. Ne? Dritter reicht nicht. Du musst wirklich Erster werden. Und wie gesagt, bei Rot-Weiß hat es 14 Jahre gedauert. Ne? Und bei Alemannia Aachen hat es auch zig Jahre gedauert, bis sie mal irgendwann dran waren.
Ja.
Und das war ja meistens auch irgendwie so eine Entwicklung dahinter. Also es ist wirklich eine Mammutaufgabe, jetzt einen Kader aus dem Boden zu stampfen und bei Null anzufangen, quasi 20 neue Leute zu holen. Ja, und dann zu meinen, dass es alles sofort funktioniert.
Ja,
das ist schwierig.
Stand jetzt.
Noch nicht mal einen Trainer.
Stand jetzt hast du noch nicht mal einen Trainer.
Genau.
Also du musst da wirklich von Null anfangen.
Ja, ne? Genau. Nach welchen Spielern suchst du denn? Du hast ja gar keine Idee in dem Sinne. Ne?
Ja.
Also wenn du jetzt wenigstens mal einen Trainer hättest, dann könnte der dir zumindest schon mal die Richtung vorgeben und sagen, pass mal auf, ne, wir spielen so und so.
Ja.
Und dann hast du natürlich noch eine ungelöste Führungsproblematik.
Ich wollte gerade darauf hinaus, damit können wir das Thema MSV Duisburg dann für den Moment gerne schließen. Ja. Du hast jetzt Michael Preetz, der den sportlichen Part übernimmt und
genau.
Ich glaube, der ist im Moment auch der Akteur beim MSV Duisburg, der das Leid abfängt, der versucht so eine Art Optimismus zu verbreiten. Der am wenigsten
dafür kann, genau.
Der nichts dafür kann, der immer bis jetzt seriös aufgetreten ist, dem viel Vertrauen entgegengebracht wird. Aber du reißt es an, der MSV Duisburg hat aktuell zwar ein Vorstand, der liegt aber in Scherben da.
Ja.
Es gibt Ende Juli, kurz vor Regionalligastart, auch das ist ein interessant gewähltes Datum, eine außerordentliche Mitgliederversammlung, bei der ein neuer Vorstand gewählt wird. Ein Vorstandsteam ist aus dem Schatten getreten, mehr oder weniger, wollte sich vorstellen. Dirk Retzlaff hat es in der vergangenen Woche hier bei Fußball in Zeit noch vollmundig angeteased. 2 Stunden vor dem Termin für Pressevertreter kam dann raus, nee, machen wir doch nicht. Wir haben schon wieder einen verloren, 2 verloren aus unserem Vorstandsteam. Spricht natürlich auch eine tolle Sprache. Spielt Ingo
Walter wieder in die Karten dann.
Ja. Also. Ich habe mehrere Leute gehört, die gesagt haben, ja, der hat sich eine Flasche Shampoos aufgemacht. Wobei man auch da sagen muss, diese Frage ist auch noch nicht geklärt. Tritt der amtierende MSV-Präsident Ingo Wald überhaupt wieder an?
Ja, das ist die Frage. Mein Gefühl sagt mir ja irgendwie doch, ne? Also ich habe ja so das von außen betrachtet, ne? Also du bist da tiefer drin als ich, du kennst Ingo Wald auch ganz gut. Man hat irgendwie das Gefühl, er klammert so an seinem Posten, ne?
Also, man in der Vergangenheit?
Ja.
Ich habe ihm
das auch. Was hat er davon? Jetzt noch, ist das wirklich diese Vereinsliebe, zu sagen, pass auf, muss ein vernünftiger Nachfolger kommen, dann gehe ich.
Wir haben ihm das von Reporter von Radio Duisburg, wir machen da ja auch einen MSV-Podcast,
ja.
Wir haben ihm das auch im Gespräch schon vorgeworfen.
Ja, natürlich.
Ne? Und er sagt immer, du wirst das auch mitbekommen haben. Nee, wenn sich jemand anders findet, dann gehe ich, ja. Dann ist jetzt die Frage, was passiert denn, wenn es zu dieser Kampfabstimmung kommt? Wenn es vielleicht
zwei Teams... Ja, aber dann würde er ja nicht werben, oder? Also dann könnte er sagen, pass auf, es ist jemand gefunden, ich mach Platz.
Ja. Aber es kann natürlich auch so kommen, dass es jetzt, dass es noch ein anderes Team gibt und dass es dann trotzdem zu einer Kampfabstimmung kommt. Ne? Also auch da unklare Ausgangslage beim MSV Duisburg, wird interessant sein zu...
Aber eigentlich kann es ja so nicht mehr weitergehen.
Nein, ne? Natürlich
nicht. Nach so einem Niedergang kannst du jetzt nicht mit dem gleichen Vorstand in den Start gehen, der ja für diesen unfassbaren Niedergang eben verantwortlich ist.
Meine Meinung ist, niemals wird Ingo Wald erneut eine Mehrheit bekommen. Und meine Meinung kannst noch ein bisschen zu untermauern, ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch ein weiteres Team geben wird, das ins Rennen gehen würde. Da ist im Moment, du kennst das selbst, ja. Bei solchen Geschichten sind es häufig unübersichtliche Lagen, da bewegt sich viel im Hintergrund, man führt natürlich auch Hintergrundgespräche mit den verschiedensten Akteuren und so viel möchte ich sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann noch weitere Leute ihre Hüte in den Ring werfen.
Das wäre jetzt erstmal nicht das Schlechteste, ne?
Ja, würde vielleicht zumindest schon mal für demokratische Legitimation im Verein sorgen. Ich glaube, die ist ja dringend nötig. Und dann gibt's auch da noch viel aufzuarbeiten. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zum Sport, zum Abschluss, denn wir können zwei Spiele tippen tatsächlich jetzt schon, würde ich sagen. Macht Sinn. Wir tippen Bochum jetzt. Ihr werdet uns dann ja spätestens morgen schreiben, wie scheiße oder gut unsere Tipps waren.
Boah, das ist echt ein Hardcore-Tipp, ja.
Ja, Düsseldorf.
Heimspiel, ne? Ruhrstadion. Tja, was meinst du?
Ich gönne Düsseldorf nichts, deshalb natürlich 3-0 für Bochum.
Verständlich. Boah, 3-0. Also die haben schon einen ganz guten Lauf gehabt in der zweiten Liga. Nur es ist halt eben schon ein Unterschied. Ne? So die Statistik, die spricht natürlich so...
Die Teamchemie stimmt doch jetzt wieder
bei Bochum. Ja, wird man dann sehen. Ne? Also Lute, dann patzt dann wahrscheinlich doch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es so klar wird. Ich denke schon, dass sich Bochum aufgrund der Qualität, die sie dann eben doch noch im Vergleich zum Zweitligisten im Kader haben, durchsetzen wird. Ich tippe auf ein 2-1 im Hinspiel für Bochum.
Ich würde dann aber tatsächlich Oberhausen-Essen ein bisschen enger tippen. Am Samstag Niederrhein-Pokal-Finale.
Ja, und im Stadion Essen. Genau.
Das ist in so einem Niederrhein-Pokal, in so einem Landespokal-Finale, das haben die Paarungen der Vergangenheit gezeigt, nie ein Selbstläufer für die Profimannschaft. Nee. Ich glaube, dass Oberhausen da durchaus wehrhaft auftreten wird, aber ich tippe für Essen 3-2 am Ende.
Ja, das war ja letztes Jahr auch ein enges Spiel, auch wieder in Essen. Also Vorteil ist natürlich, dass der Verband so bequem war und dann wieder Essen als Spielstätte ausgewählt hat. Diesen Vorteil muss Rot-Weiß nutzen. Das ist noch ein Spiel, da muss man jetzt alles reinhängen, um die Saison vernünftig abzuschließen. Und wie gesagt, es geht um viel Geld, also an Motivation kann es ja nicht mangeln. Ja, ich denke schon, dass sie sich durchsetzen. 3-1. Also Stoppelkamp wird wahrscheinlich wieder einen machen, das ist klar.
Ja.
Das obligatorische Tor von ihm an der Hafenstraße. Aber ja, Rot-Weiß wird sich dann schon durchsetzen.
Nehmen wir mit. Martin, vielen Dank. Einen haben wir schon verloren auf dem Weg.
Haben wir, ja. Der ist schon über alle Berge.
Der ist schon irgendwo in Gelsenkirchen.
Ja.
Das war die gemischte Tüte Fußball in Zeit zum Abschluss der Profiligen. Aber wir haben es jetzt mehrfach schon angeteased. Wir sind noch nicht fertig mit dieser Spielzeit. Wir haben dann noch so ein bisschen was in der Pipeline. Deshalb gerne Fußball in Zeit abonnieren, sowohl den Podcast als auch das Videoprodukt, das in dieser Woche nur ein Standbild ist mit Stimmen. Aber unsere Videoredaktion wird fortgebildet zurückkommen und dann machen wir natürlich auch nochmal was mit Bewegtbild. Liebe Leute, ich kann nur sagen, wir hören uns ja tatsächlich schon die Tage wieder. Martin, danke dir nochmal und haut rein, ihr Lieben.
Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.